AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend.
Moin moin und herzlich willkommen zur 10. Episode des Jahres. Insgesamt sind es, glaube ich, schon 62 Folgen von Payment Banking AI in Finance. Mike, moin, wie geht's dir?
Früh ist es für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir nehmen quasi on demand auf, also das ist fast ein Live-Podcast. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast nachher um 9 Uhr auf dem Weg zur Arbeit hört, bedeutet das so viel wie, den haben wir heute Morgen aufgenommen. Und auf die Uhr zu schauen, es ist 6 Uhr morgens und das erste Gesicht, was ich heute sehe, ist Sascha. Bin mir noch nicht so ganz sicher,
wie ist das für ein Wochenstart?
Das ist ein super Start, super, super. Ja, gut geht's. Es war ein knackiges Wochenende, es war eine knackige Woche, aber jammern nützt nichts. Ich freue mich auf die vielen Nachrichten und unser Sheet ist voll. Es ist wieder einiges passiert.
Aber echt rappelvoll. Ja, bei mir ist es so ähnlich. Ich hatte meinen zweiten Wettkampf dieses Jahr. Wir waren in Barcelona mit der Familie und ich habe es massiv übertrieben und ich kann genau atmen und mit dir sprechen. Viel mehr ist nicht drin. Mal gucken, ob man mein schmerzverzerrtes Gesicht auch hört, wenn ich mich bewege. Aber das soll jetzt kein Problem sein. Wir machen zwei kleine Ankündigungen, bevor es richtig losgeht. Und zwar haben wir als Ankündigungsweltmeister, wie wir beide sind, beim Mal großspurig erklärt, dass wir ab und zu jetzt neue Gäste einladen. Den Auftakt hat André Bajorath gemacht Anfang des Jahres. Der zweite wird, ich glaube, im nächsten Podcast in genau 2 Wochen Philipp Pip Klöckner sein. Also der, ich sag mal, berühmteste deutsche Tech-Analyst, Investor und Doppelgänger-Podcast-Host. Und dann folgen aber auch noch ein paar weitere. Ich habe schon viel Feedback bekommen, dass noch weitere Ideen im Raum stehen, wen wir zu uns einladen und auch ein bisschen auf den Grill setzen sollen. Von daher, das wird richtig cool. Und werden wir noch ein paar schöne Fragen uns ausdenken.
Ja, auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Philipp sind, letzte Woche war ja die OMR, aber stimmt gar nicht, wir sind ja schon in der neuen Woche, also vorletzte Woche, immerhin so nach dem letzten Podcast war die OMR, da war er ja auch auf der Bühne, du ja auch, ein schönes schöne Panel-Diskussion gehabt zum Thema AI und wie er das bei der DKB so handelt, auf der Yellow Stage. Und Philipp war auf einer etwas größeren Stage, just saying.
Unwesentlich.
Und ja, wir freuen uns auf den illustren Gast. Wo wir beim Ankündigen sind, das haben wir ja schon 2-3 Mal gesagt, habt ihr auch im Jingle vorab gehört. In 36 Tagen, also etwas mehr als in einem Monat, findet in Hamburg am 23. Juni die KI Exchange statt. Ja, worum geht's? Um KI und um Austausch. Und es kommen viele tolle Speakerinnen und Speaker, du wirst auch dabei sein, das ganze Team von Payment und Banking, meine Wenigkeit vor Ort und wer noch nicht sich ein Ticket besorgt hat, die einmalige Gelegenheit ist Quatsch, aber besorgt euch gerne noch ein Ticket. Wir freuen uns auf jeden Menschen, der vor Ort ist. In Hamburg hoffentlich bei schönstem Wetter und im Juni sollte das ja möglich sein. Es war nämlich kalt die ganzen letzten Wochen.
Line-up sieht richtig, richtig, richtig gut aus jetzt schon auf der Website. Hab heute früh gerade mal reingeschaut. Dein Foto, aber da müssen wir nochmal drüber reden. Das ist irgendwie aus dem Jugendweiheheftchen, oder? Noch?
Du kommst ja aus dem Osten, Jugendweihe, bei uns heißt das Konfirmation, okay, aber egal.
Okay. Es wird nicht besser dadurch.
Nee, war es eigentlich in Barcelona auch so kalt, bevor wir loslegen? Irgendwie, wir hatten 9 Grad in München, das war echt kalt.
Nee, das wäre ja Quatsch, deswegen waren wir in Barcelona und nicht in München.
Okay, wir starten, ich sehe schon, es wird heute nicht mehr besser.
Launig geht's los und auch bei Anthropic geht's eigentlich genauso los. Wir hatten über diesen Tech-Fail, ich glaube, beim letzten Mal gesprochen und das ist auch so ein bisschen das
Eröffnungsthema. Welche? Es waren ja mehrere.
Es waren ganz viele, genau. Und es geht, also was ist passiert? Ne? Es gab diesen einen Entwickler, der hat aus Versehen eine Datei hochgeladen. Es war 500.000 Zeilen Code, glaube ich. Die standen im Netz. Und da habe ich mich so ein klitzekleines bisschen in Rage geredet, wie sowas passieren kann. Und ich fand, wie unfassbar unprofessionell. Und jetzt gab es nochmal so ein paar Insights darüber, weil in Wahrheit zeigt dieser Fall nämlich wirklich was viel Größeres. Anthropic verliert damit nämlich komplett die Kontrolle über ihr, ich sag mal, wichtigstes Asset, ne? Weil der eigentliche Skandal ist, wie ich finde, gar nicht so richtig der Leak, sondern die Geschwindigkeit. Weil innerhalb von weniger Stunden hat sich dieser Code so krass übers Internet verbreitet. Der wurde 1000-fach geforkt und war einfach nicht mehr einfangbar. Anthropic selbst hat wohl 8000 Löschanträge überall gestellt und am Ende haben sie gemerkt, komplett aussichtslos, das funktioniert nicht. Und das, glaube ich, liebe Hörerinnen und lieber Mike, das ist unsere neue Realität, mit der ich euch heute wach rütteln und wecken möchte. Denn in einer Welt mit, ich weiß nicht, Open Source grundsätzlich und auch einer natürlich globalen Developer-Community, gibt es kein Zurückholen mehr. Ne? Sobald irgendwas draußen ist, egal ob bewusst oder geleakt oder aus Versehen, ist es ein Plattform-Event. Ne? Es ist dann kein Sicherheitsproblem mehr, sondern es ist wirklich ein Verteilungsproblem, weil da ging es halt gar nicht um das Modell. Ne? Also geleakt wurde nicht das eigentliche LLM, also Sprachmodell selbst, sondern das, was wirklich für Anthropic zählt, also deren Architektur hinter ihren agentischen Systemen. Also es wurde die Frage quasi in der Architektur gelegt, wie orchestriert Claude seine Aufgaben? Also wie baut er Kontext? Wie trifft er Entscheidungen über mehrere Schritte? Und das ist ja der eigentliche Wettbewerbsvorteil, ne? Gar nicht das Modell, also das LLM, sondern quasi das Operating-Modell der KI. Und genau das lag plötzlich offen. Und dann gibt es auch noch so ein schönes Bonmot, ne? Also die Community hat direkt so eine, ja, wie so eine nächste Eskalationsstufe gezündet, ne? Kaum waren die Daten draußen, hat sich die Community überlegt, wir nennen das jetzt Claw Code, also Claw wie Open Claw, wie die Klaue, Claw Code, und hat eine neue Version daraus geschrieben, komplett KI generiert, ohne irgendwelche originalen Dateien. Früher war so ein Leak immer irgendwie ein Schaden und heute ist ein Leak quasi auch wieder so ein Technologiebeschleuniger, weil man sagen kann, die Community baut jetzt schneller nach, als du wahrscheinlich jemals löschen kannst, was ja am Ende so ein bisschen die Idee von Plattformökonomie war. Aber das Problem von Anthropic, jetzt den Bogen zu schließen, ist ja Copyright, ne? Also haben sie natürlich auch sowohl diese Löschanträge gestellt, als auch ganz viele juristische Verfahren bei Amtsgerichten laufen. Aber dadurch wird es sehr unangenehm, weil 90% von Claude Code, hat ja Daria Amodei selbst gesagt, hat ja kein Entwickler geschrieben, sondern hat eine AI selbst geschrieben. Das heißt, die US-Gerichte sind so ein bisschen unklar, was sie jetzt machen sollen, weil rein KI-generierter Code ist bisher auch in der amerikanischen Jurisdiktion noch nicht urheberrechtlich geschützt. Das heißt, Anthropic kämpft hier möglicherweise für Rechte, die sie gar nicht haben.
Und es ist ein bisschen eine, ich will ganz ehrlich sein, eine fadenscheinige Diskussion. Das wollte ich sagen. Es ist so ein bisschen, da ist jemand, der eigentlich davon gelebt hat oder überhaupt lebt, eigentlich Copyright-Verletzungen im weitesten Sinne vorzunehmen. Denn alle LLMs basieren auf Daten, die irgendwo im Netz zugänglich sind. Ja, sie sind frei zugänglich. Aber frag mal die ganzen Künstlerinnen und Künstler draußen, wie gut die das finden, dass die großen Plattformen ihre Daten genutzt haben, beispielsweise Stimmen zu trainieren, überhaupt die ganzen LLMs zu trainieren. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, witzig, aber zumindest eine gewisse Form der Doppelmoral. Wenn man so ein bisschen schaut, ich meine, es hat immer Leaks gegeben, insbesondere im E-Sports, also wenn es um Spiele geht. Nintendo kann ein großes Lied von singen, weil sie in den letzten Jahren Probleme hatten mit all ihren Switch-Spielen, die irgendwie 4 Monate vorher geleakt worden sind. Und du kannst es nicht mehr verhindern, vor allen Dingen kannst du nicht mehr verhindern, wenn es einmal da ist. Das wird millionenfach kopiert, millionenfach verbreitet, da kannst du 8000 Löschanträge stellen. Das ist wie so eine Hydra den Kopf abschlagen. Also du stellst einen Löschantrag und es kommt zwei neue Veröffentlichungen dazu. Und naja, es zeigt so ein bisschen die Problematik insgesamt. Du hast es gerade gesagt mit dem Thema Copyright, also oder auch vielmehr, wie Gerichte damit umgehen. Aber es zeigt vor allen Dingen auch, wie krass eigentlich es ist. Es kommt nicht mehr unbedingt auf die Sprachmodelle an, weil Sprachmodelle sind sowas wie das Benzin. Aber was ja hier veröffentlicht wurde, ist ja im Prinzip die Blaupause, wie der Motor funktioniert. Und das ist ja letztendlich das große Ding. Und jetzt kann sich jeder oder jede sich den Motor nachbauen, verbessern, unter Umständen vielleicht sogar bessere Motoren bauen. Und vor allen Dingen der Wettbewerb, die werden da mit Sicherheit auch mal einen Blick reingeworfen haben. Zufällig wahrscheinlich, aber die werden da mal auch reingeschaut haben.
Aus Versehen drüber gestolpert. Also ich glaube, dieses ganze Thema Copyright ist die Frage, ne, wer ist überhaupt der Autor? Wem gehört der Code? Und was ist die Definition des Eigentums oder des Originals, weil unsere gesamte Logik von geistigem Eigentum gerät damit natürlich komplett ins Wanken. Und ich glaube, das wird gelöst demnächst, aber trotzdem zeigt dieser Fall eindrucksvoll, dass es aktuell noch total offen ist. Aber grundsätzlich sehe ich hier 3 Dinge und also ich wollte es im Kopf eigentlich ein bisschen anders strukturieren, aber ist es noch früh, verzeiht es mir. Ich glaube, erstens dieses ganze Thema Geheimhaltung funktioniert einfach nicht mehr als Schutzstrategie, weil entweder liegt es irgendein Trottel oder du machst es bewusst oder irgendjemand findet es halt raus oder kann es mit sowas wie Mythos einfach exploiten. Aber wenn dein Wettbewerbsvorteil nur im Code liegt dann ist dein Wettbewerbsvorteil einfach nichts mehr wert. Ja, das ist so meine erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, KI beschleunigt nicht nur Innovationen, sondern vor allem auch das Thema Imitation, was du halt gerade gesagt hast. Sobald etwas draußen ist, wird es genommen, weiterentwickelt, verändert und hat auf einmal eine komplett neue Basis. Das heißt, diese Eintrittsbarrieren, die gibt es auch nicht mehr und sind dadurch quasi dramatisch abgebaut. Und das dritte Thema ist eigentlich dieser eigentliche Burggraben, ja, oder Moat, wovon halt irgendwie auch viele Investoren sprechen, der verschiebt sich quasi weg vom Code hin zu den Daten, zur Distribution, aber auch zu Marke, Vertrauen und wie du als Company deine Architektur gebaut hast. Also gar nicht, wie gesagt, LLM und Code, sondern alles drumherum und auch diese ganze Professionalität und natürlich auch wieder Marke und Vertrauen, weil darauf kommt es ganz am Ende auch an.
Lass uns mal zu einer Nachricht hüpfen, die ist eigentlich ein bisschen später auf der Liste, aber passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Es geht nämlich auch um letztendlich darum, wer den Code besitzt oder wer die Logik besitzt, besitzt letztendlich auch das Wissen ein Stück weit, oder es geht auch um Wettbewerbsvorteile. Und dazu hat Anthropic einen Beitrag veröffentlicht in diesen Tagen mit dem sehr krassen Titel "Wer regiert die Welt in 2 Jahren?" Das ist dieses, und da geht es im Grunde letztendlich um die Fragestellung, wie schützen wir uns? Und zwar wir, das ist ein bisschen komisch auch formuliert von Anthropic, aber sie unterteilen die Welt in westliche KI-Plattformen. Ich glaube, sie meinen eigentlich nur die US-Plattformen und dann China.
Ja,
also,
ja.
Also es gibt eigentlich im Prinzip diese beiden Welten und weisen in diesem Kommentar darauf hin, wie gefährlich es eigentlich ist, weil was in China passiert, ist genau das, was du gerade beschrieben hast, oder zumindest so wird es in dem Artikel beschrieben. Einen Blogpost beschrieben, dass China sehr gut darin ist, Dinge zu kopieren, indem sie halt nicht nur erstmal bestimmte Restriktionen umgehen. Also wir haben ja in den letzten Podcasts auch immer wieder darüber gesprochen, wie restriktiv das ganze Thema ist, wenn es um Hardware geht. Also China hat ein Problem an entsprechende Hardware zu bekommen. Da gibt es durchaus Mittel und Wege, die sie gefunden haben. Wie das so ist, es kommt dann über irgendein anderes Schiff mit Bananen oder keine Ahnung. Plus, dass sie natürlich auch es geschafft haben, auch auf eigene Hardware inzwischen gute Modelle zu setzen. Long story short, weil dein Name steht davor, vielleicht kannst du noch 2 Sätze mehr dazu sagen. Es geht genau nämlich um die Fragestellung, wie schützt man sich letztendlich davor, dass ein ganzes Land oder ein ganzer Kontinent letztendlich Code kopiert. Und dann geht es auch um das ganze Thema Ethik so ein bisschen. Ja, wir sind die Guten. Ja, das habe ich eigentlich schon ganz viel erzählt, aber vielleicht kannst du noch 2 Sachen ergänzen.
Das ist eine super Anmoderation und es passt perfekt. Wir hatten uns vor einem halben Jahr, glaube ich, zu diesem sogenannten Szenario 2027 unterhalten. Also viele nutzen AI tatsächlich auch, vor allem an den großen Universitäten selber, um Szenarien für die Zukunft zu bauen. Und Anthropic hat das jetzt auch gemacht. Ist ziemlich geopolitisch geworden, weil es, wie du sagst, super schwer natürlich trennbar ist. Aber dieses Paper von Anthropic sagt im Kern, bis 2028, was ziemlich bald um die Ecke ist, by the way, entscheidet sich, wer die globale KI-Führung übernimmt. So, und auf der einen Seite ist es die USA. Anthropic ist so ein bisschen gnädig und sagt, die USA und ihre Verbündeten, wenn man es, glaube ich, direkt übersetzt. Und auf der anderen Seite gibt es einfach nur Evil China. So, das, wie gesagt, ist nicht gewertet, sondern ich zitiere nur. Und das ist natürlich jetzt alles überhaupt nicht so neutral formuliert, ne? Also Anthropic sagt ziemlich klar, Demokratien müssen bei AI einfach vorne liegen, weil wir uns ansonsten halt unser eigenes Grab schaufeln und aus wirtschaftlichen Gründen sowieso. Aber es geht vor allem um Macht, also es geht um Überwachung, es geht natürlich um Militär. Das Paper ist voll mit Cyberangriff, mit Industriepolitik und ganz am Ende natürlich auch, und das finde ich fair, mit Meinungsfreiheit, ne? Und das ist jetzt nicht irgendwie Technologiepolitik, das ist wirklich Machtpolitik. Und dafür gibt es so 2 ein bisschen vereinfachte, für meinen Geschmack zu vereinfachte Szenarien für 2028. Szenario 1 ist, die USA halten quasi ihren Vorsprung, wo wir jetzt noch so ein bisschen sind. Das heißt, du hast immer noch diese Exportkontrollen von Trump, die für die Chips greifen. China kommt auch immer schlechter an Rechenleistungen. Es gibt diese berühmten Destillationsangriffe auf die US-Modelle, die mehr und mehr eingedämmt werden und amerikanische AI wird quasi global anders. Ne? Dann setzen quasi auch die Anthropic aus ihrer Sicht die Demokratien die Regeln. Und das ist grundsätzlich erstmal was Gutes. Szenario 2 und in der Bewertung von Anthropic mal mindestens 50% auch wirklich wahrscheinlich, ist, dass die USA sich verzetteln und sich gegenseitig quasi aus dem Rennen schießen und nicht sehr konsequent gemeinschaftlich handeln und China aber sehr konsequent handelt und an Chips kommt. das passiert. Rechenzentren baut ohne Essen, ohne Essen, ohne Ende. Und auch das Modellwissen einfach wirklich durch ihre chinesischen Labore aufholen lassen. Das heißt, plötzlich prägen autoritäre Systeme die Standards für AI. Und das ist aus Sicht von Anthropic natürlich so der gefährlichste Fall, weil KI dadurch nicht nur die Produktivität erhöht, sondern vor allem in repressiven Ländern genau diese Repression skalieren könnte. Ne? Also Überwachung nicht mehr mit Menschen, ausschließlich mit AI und dadurch mit Maschinen. Und dieser zentrale Wettbewerb im Paper ist total simpel. Ganz am Ende, wie wir hier auch immer diskutieren, geht es um nichts außer Compute, also Chips. Ne? Es geht um Rechenzentren, es geht um Energie, es geht um Zugang zu Energie und es geht am Ende auch zu AI-Infrastruktur, überhaupt nicht mehr um die Modelle, weil Anthropic argumentiert, China hat das Talent, China hat unendlich viele Daten natürlich auch durch das ganze Thema Social Data und China hat gefühlt Energie, die sie natürlich in diesem Land haben. Ja. Und wenn es jetzt auch noch, wie du auch sagst, den Zugang zu Chips und vielleicht sogar den besseren Chips bekommt und, keine Ahnung, Exportkontrollen umgeht, dann gibt es keinen Burggraben mehr, sondern dann liegt der Burggraben wieder im Algorithmus, also in der physischen Infrastruktur dahinter, weil ganz am Ende gilt, wer das Compute kontrolliert, kontrolliert immer die Geschwindigkeit und Geschwindigkeit in der KI ist halt die Macht.
Da zwei Gedanken zu. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, also es sind ja zwei Dinge. Auf der einen Seite ist China nicht nur gut im Kopieren, das ist immer so dieses Alte, ne? Also Copycat. Inzwischen wissen sie auch selber zu innovieren. Also das muss man einfach nüchtern und auch einfach wertschätzend anerkennen. Und was sie halt tun, und wir wissen ja nicht genau, was an welcher Stelle kopiert und ob das alles stimmt, was in dem Anthropic-Bericht steht, aber was man sehen kann, ist, wenn man sich die Modelle anschaut, beispielsweise DeepSeek oder aber auch ZDream, zwei grandiose Modelle, ZDream bei der Video- und Bildgenerierenden KI, ganz weit vorne mit dabei, ich würde sogar sagen, mittlerweile insbesondere bei Videos, die beste KI, die es gerade gibt. Das Thema DeepSeek nicht ganz so gut wie die großen Modelle, aber nah dran und vor allen Dingen extrem performant. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass sie aus der Not eine Tugend gemacht haben, nämlich sie kommen nicht an die besten Chips, sie haben sicherlich nicht die Möglichkeit gehabt, Summen an Geld zu investieren, also brauchten sie vielleicht auch gar nicht, aber was sie getan haben, ist eben unglaublich effiziente Modelle zu entwickeln. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass diese sehr effizienten Modelle eben auf nicht so super krasser Hardware laufen, was bedeutet das denn für kleinere totalitäre Staaten, wenn die an solche Modelle kommen? Das heißt, hier wird ja gerade die Weltordnung komplett auf Kopf gedreht, also wir oder auf links gedreht. Wir diskutieren zu Recht darüber, wie sieht es aus mit Atomprogrammen, Atombomben etc. Ich will jetzt nicht so super politisch werden, aber was ist denn, wenn totalitäre Staaten auf einmal irgendwie eine KI bekommen oder nutzen können, die eigentlich einen totalitären Staat vielleicht noch totalitärer macht und auch dann militärisch natürlich ganz andere Möglichkeiten offenbart. Und das ist eine riesengroße Gefahr, wo es noch keine, glaube ich, richtige gute Antwort drauf gibt.
Ich glaube, da sind wir ehrlicherweise schon. Und die Frage ist halt nur, wer in diesem Wettrüsten einfach immer so ein bisschen schneller ist. Ne? Also ich glaube, also was interessant ist, Anthropic argumentiert hier überhaupt nicht wie ein Tech-Unternehmen, sondern wie so ein sicherheitspolitischer Akteur. Das ist im Grunde sehr interessant, denn das Paper sagt, KI ist immer dual use, ja, also das kann Medizin, das kann Produktivität und Wissenschaft maximal beschleunigen, ne? So weit, so gut. Das kann aber genauso Cyberangriffe, militärische Systeme und auch autoritäre oder totalitäre Kontrolle beschleunigen. Und dann hast du so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dann wird es natürlich gefährlich, weil dann releasen alle schneller, es wird weniger getestet, es gibt weniger Governance, weil alle das Risiko akzeptieren müssen, damit sie nicht der Letzte sind. Und wir kennen das ja aus der Wirtschaft, ne? Also jetzt nicht unbedingt aus Deutschland, wo irgendwie hochgerüstet in der Regulatorik wird, aber wenn alle Angst haben, zurückzufallen, wird Governance, Compliance und Sicherheit zur Fußnote.
Ja. Amen. Amen. Bleiben wir aber bei Anthropic. Es gibt nicht nur düstere Szenarien, zumindest nicht nur für Anthropic düster. Wir haben auch schon die letzten Podcasts immer wieder darüber gesprochen, wie krass Anthropic eigentlich performt. Also neben der Tatsache, dass sie gut darin sind, ihren eigenen Code zu leaken und da auch ganz gut performen. Aber sie performen insbesondere bei dem Thema, wie erreichen sie eigentlich Geschäftskunden? Wir haben von Anfang an immer gesagt, das ist ein krasser Fokus, den sie haben und der wird weiter ausgebaut. Und zwar gibt es neue Zahlen, es gibt den sogenannten RAMP AI Index und der hat 50.000 SMB, also kleinere Unternehmen, bewertet oder befragt und geschaut, okay, wie setzen die eigentlich AI ein? Und tatsächlich ist es so, dass Entropic insbesondere bei diesen Unternehmen, also wie gesagt, nicht die ganz großen Enterprise, sondern eher KMUs, wobei auch da muss man sagen, KMUs können auch groß sein. Ja. Nichtsdestotrotz, wie sie die erreichen. Und tatsächlich ist es so, dass Entropic OpenAI überholt hat. Entropic hat da eine Abdeckung von fast 35%, während OpenAI nur, also es ist ein kleiner Abstand, etwas über 32% hat. Was aber interessant ist, ist die Tatsache, wie Entropic das macht. Entropic ist nicht nur einfach da, sondern sie bieten auf der einen Seite Webinare an, speziell für dieses Klientel. Es gibt unglaublich viel Tutorials. Auch da kann ich jedem nur ans Herz legen, einfach mal zu schauen, was bei Entropic es da für Webinare und Tutorials gibt, lernt sehr, sehr viel, alles kostenlos. Und was sie auch tun, ist, sie machen Roadshows. Also sie fahren wirklich durch die USA und sind in großen Städten natürlich und machen dann vor Ort Roadshows und laden Menschen aus dem Segment ein, ihnen zu zeigen, wie sie eben diese Werkzeuge einsetzen. Plus, und das ist auch ganz wichtig, sie haben sehr früh Konnektoren geschaffen, eben genau zu den Werkzeugen, die wiederum KMUs einsetzen. Das ist in den USA natürlich sowas wie PayPal, das ist sowas wie Stripe, das sind Buchhaltungssysteme, das sind Produkte wie Canva, die eingesetzt werden, um Grafiken zu erstellen, Illustrationen zu erstellen. Also sehr früh diese Konnektoren geschaffen haben und das hat augenscheinlich dazu geführt, dass sie OpenAI überholt haben. Und scheint deren Strategie also aufzugehen. Kein so unwichtiger Markt.
Nee, und sie gewinnen vor allem dort, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinliest, wo die Kunden quasi technisch anspruchsvoll sind, ja, also im Finance, im Tech und in Professional Services, überall, also quasi kritische Infrastruktur. Also genau die Segmente, wo ja wir auch sagen, dass Verlässlichkeit, Coding, Security, aber auch Governance wichtiger sind als so ein bisschen buntes Consumer-Zeug, ne? Und das passt, ich finde, wirklich perfekt zur Positionierung von Anthropic, weil sie sagen, wir wollen weniger Show, wir wollen mehr Enterprise, wir wollen kein Hype, sondern wir wollen für Vertrauen stehen. Du hast die Zahl gesagt, es sind 34%, das ist irgendwie gleich auf mit OpenAI, aber wenn wir mal genau 12 Monate zurückschauen in diesem Ramp-Index, dann war vor einem Jahr Anthropic noch 9%. Und OpenAI war schon deutlich über 30%. Die sind sogar, OpenAI ist leicht zurückgegangen im gleichen Zeitraum. Und insgesamt nutzen ja viel mehr Unternehmen jetzt KI-Produkte als noch vor 12 Monaten. Das heißt, Anthropic wächst nicht nur, weil der Markt wächst, sondern Anthropic gewinnt offenbar aktiv dramatisch viel Marktanteile und gewinnt sie zum einen über neue Player im Markt, die AI nutzen und knapsen richtig was von OpenAI ab. Ne? Also ich glaube, man muss fair bleiben. Ramp ist kein perfektes Abbild des gesamten Marktes.
Absolut.
Aber es sind immerhin 50.000 Unternehmen, das ist eine ordentliche Basis. Und ich finde, dieser Trend ist halt krass, ne? Weil, also wenn es jetzt so weitergeht, dann hat OpenAI zumindest im Enterprise-Markt im nächsten Jahr gegen Anthropic deutlich verloren.
Das kommt so ein bisschen anekdotische Evidenz. Also wir waren und sind auch immer noch Fanboys von OpenAI der ersten Stunde und auch Nutzer der ersten Stunde haben ganz viel über die Entwicklung bei OpenAI berichtet. Und es wäre Quatsch zu sagen, irgendwie, dass das ein Unternehmen ist, was irgendwie auf dem Abstellgleis steht, um Gottes Willen. Was man aber schon feststellt ist, insbesondere in einem Unternehmenskontext, es geht mir zumindest so, wir nutzen halt Werkzeuge wie PowerPoint, wir nutzen Werkzeuge wie E-Mail, aber wenn du in einem etwas professionelleren Umfeld unterwegs bist und es nicht nur darum geht, mal einen Text irgendwie schön zu schreiben, dann ist Claude für den Moment, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, einfach ein Tick besser. Hm. Also wenn es wirklich darum geht, was die Integration in die bestehenden Tools, die man so in seinem Arbeitsalltag nutzt, da ist Claude einfach eine Nase vorn. Das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und mal ja. Überholt OpenAI. OpenAI hat mit Image 2, da vor 3 oder 4 Wochen haben sie es ja gelauncht. Krasses Werkzeug, also gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Infografiken zu erstellen, ist OpenAI viel, viel weiter. Da hat irgendwie Anthropic gefühlt gar nichts. Also der ist ja eher Gemini und OpenAI ganz weit vorne. Anthropic, das funktioniert nur so mäßig. Aber bei anderen Werkzeugen muss man eindeutig sagen, ist Claude ein hervorragendes Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze.
Ja, es ist bei mir mittlerweile genauso. Also beide Modelle nutze ich sehr intensiv. Privat wahrscheinlich noch OpenAI mehr, geschäftlich auch. Klar, bei uns. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ich glaube, Anthropic hindert, und auch das ist ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig, die ja auch viel im Fintech- und Banking-Umfeld unterwegs sind. Anthropic ist halt noch nicht so leicht einbindbar in Deutschland aufgrund der Regulatorik und des Datenschutzes. Vor allem wegen des Thema EU Residency, also Cloud Hosting und Co. Sollten Sie das jetzt, und das haben Sie vor in diesem Jahr, schnell und verlässlich knacken, dann steht dem nichts mehr im Wege, auch für Enterprise AI und Co. dann Claude zu nutzen. Und ich glaube, dann wird der Markt einmal flippen. Mal sehen.
Ja, mal sehen. Aber lass uns mal zu OpenAI. Auch da gibt es gute Nachrichten, zumindest für die Mitarbeitenden dort. Es gibt einen schönen Artikel vom, ich glaube, es ist das Wall Street Journal. Und zwar hat das Wall Street Journal aufgedeckt, dass in den letzten Monaten 600 Angestellte insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar eingestrichen haben durch Aktienverkauf. Und zwar hat ja OpenAI ihre, insbesondere die, ich glaube, nicht jeder Mitarbeiter von OpenAI hat das bekommen, aber die etwas wichtigeren, sage ich mal. Die haben Aktienpakete verkauft und zwar, und OpenAI, muss man dazu sagen, hat auch diesen Anreiz nochmal höher geschaffen. Es war so, dass man nur Aktien im Wert von, ich muss mal nachschwipp,
also das maximal 30 Millionen pro Person.
Ja, genau. Das ist aber nach oben ist aufgehoben worden, ist nach oben korrigiert worden und das hat dazu geführt, dass es nicht wenige Tech-Milliardäre, nicht Milliardäre, Millionäre im Valley gegeben hat, einfach weil viele Mitarbeitende ihre Aktien oder ihre Anteile vielmehr verkauft haben und es scheint sich also zu lohnen, bei OpenAI Mitarbeiter zu sein und zumindest wenn man früh eingestiegen ist. Du hast ja nicht mitgemacht bei diesem Aktienthema, ne? Du ärgerst dich, glaube ich, heute noch.
Ja. Immer aufs Schlimme, danke. Nee, aber also bitte. Ich fand das Cap witzig, ne? 30 Millionen Dollar pro Person, einfach nur durch Mitarbeiteraktien. Die haben quasi jetzt dieses Pooling freigegeben für eine bestimmte Kohorte. Ja. Insgesamt gab es jetzt, glaube ich, 600 Mitarbeiter. Dieses Pooling auf dem Cap-Table wurde 6,6 Milliarden Dollar erleichtert, wo man schon mal sagen muss, so eine Bewertung hat einfach kein anderes Unternehmen irgendwie in Deutschland, was solche Arten von Mitarbeiterpools hat. Und das ist eine Rundungsdifferenz, ne, für OpenAI.
Ja, und interessant ist, 75 Personen haben sogar den Maximalbetrag komplett ausgeschöpft. Die müssen, glaube ich, nicht mehr arbeiten jetzt. Das ist wahrscheinlich sowas wie ein Hobby.
Na, ist halt auch mal die Frage, ist das ein gutes Zeichen oder nicht? Ne, wir haben ja bei Nvidia da immer schon mal drüber gesprochen, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese Mitarbeitenden, die ja bei Nvidia alle Millionäre sind, überhaupt noch bei dir im Unternehmen zu halten. Da kannst du, glaube ich, mit Club Mate, Kickertisch und irgendwie einem Obstkorb nicht mehr so richtig anstinken gegen andere. Und das heißt, du brauchst irgendwie vollkommen neue entweder Vergütungsanreize oder auch grundsätzlich so Purpose-Anreize, dass die Mitarbeiter bleiben. Aber wenn jetzt diese 75 Mitarbeiter bei OpenAI, von denen du sprichst, auch wirklich voll cashen, was zeigt denn das? Weil die könnten ja auch noch warten mit dem Vesting bis nach dem Börsengang. Ne? Aktuell Bewertung 850 Milliarden. Nach dem Börsengang, der ja wahrscheinlich, sagt Sam Altman, innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate ansteht, wird das Unternehmen deutlich über einer Trilliarde auf Englisch, also mehr liegen. Das heißt, du könntest deine Anteile maximal vergolden. Was sagt es aus über die wahrscheinlich performantesten Mitarbeiter, wenn die maximal auscashen? Möchte ich jetzt nicht werten, aber ist so eine Frage, die habe ich mir gestellt, als ich es gelesen habe.
Und kannst du dann auch schön mit Philipp diskutieren? Das ist nämlich genau euer Thema. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Podcast werde ich wahrscheinlich sowas wie so ein Maskottchen sein, ja, wenn ihr einmal hier über die Zahlen schraubt. Aber gut, ich werde euch dann immer unterbrechen und dumme Fragen dazwischen stellen. Aber lass uns bei Zahlen bleiben. Du hast ja noch was mitgebracht. Es geht um 725 Milliarden US-Dollar.
Ja, genau. Während wir vorhin darüber sprachen, dass ein Unternehmen die Kontrolle über seinen Code verliert, nämlich Anthropic, passiert parallel quasi was ganz anderes. Ne? Und die vier großen Player aus dem Valley, Google, Amazon, Microsoft und Meta, planen dieses Jahr 725 Milliarden Dollar Invest in AI. 25 Milliarden, das ist irgendwie, habe ich Millionen gesagt? Nee, fuck, das machen wir auch schon so falsch. Milliarden. So, und das ist nicht einfach nur Wachstum, das ist wirklich ein kategorisches Wettrüsten, ja. Also letztes Jahr waren das noch 410 Milliarden. Jetzt haben wir einen Plus von 77% allein schon. Das heißt, allein im ersten Quartal dieses Jahres sind schon 130 Milliarden geflossen. Und Trotz dieser Summen beschweren sich Google und Microsoft wirklich laut öffentlich darüber, dass sie nicht genügend Rechenkapazität haben. Und das muss man sich mal vorstellen. Die größten Tech-Konzerne der Welt investieren hunderte Milliarden und sagen, reicht nicht, wir haben keine Chance, wir kommen nicht mehr hinterher. Und es zeigt total, wie brutal die Nachfrage gerade explodiert. Ne? Was, wenn wir darüber sprechen, dass Compute die neue Währung ist, dann ist das einfach so. Ne? Google hat jetzt 63% Wachstum im Cloud-Geschäft gemeldet. Quarter over quarter habe ich gelesen. Und das ist, glaube ich, der eigentliche KPI. Ne? Das ist nicht das Modell, es ist nicht der Hype. Wer kontrolliert die Infrastruktur, auf der alles läuft? Und hier ist Google natürlich einer der absolut ganz vorderen Player. Ne? Und der eigentliche Business Case dahinter wird genau darüber gesteuert. Ne? Satya Nadella hat es sehr, sehr offen gesagt. Wir bewegen uns weg von klassischen Lizenzmodellen, hat er, glaube ich, auf einer Pressekonferenz vor ein, zwei Monaten gesagt. Also es geht nicht mehr um den einfachen Preis pro User oder ne, pro Lizenz, sondern mittlerweile geht es um Preis pro Nutzung. Das heißt dann im Klartext, KI wird dann nicht nur integriert. KI wird quasi vollständig auf die Nutzung monetarisiert und zwar jedes einzelne Mal, wenn sie genutzt wird. Und ich finde, das ist ein total neuer Shift, den wir im Markt sehen. Das heißt, wir gehen hier von Software zur Infrastruktur. Ne, früher hast du Software eingekauft, entweder privat oder als Einkauf in einem großen Unternehmen. Heute mietest du quasi deren Intelligenz per Subscription-Modell. Und jedes Mal, wenn du sie nutzt, zahlst du. Ja, so. Wenn man das jetzt mit diesem Cloud Leak zusammendenkt, über den wir ganz am Anfang heute gesprochen haben, dann ergibt sich für mich so ein relativ klares Bild. Ne? Auf der einen Seite verlierst du die Kontrolle über deinen Code, auf der anderen Seite baust du eine Infrastruktur auf, die so teuer und so komplex ist, dass sie quasi kaum jemand irgendwie nachbauen kann. Und dadurch wird Code komplett commodities, also Commodity, und der Code wird commoditized. Das heißt, die Infrastruktur wird zum finalen Burggraben und dein Code wird eigentlich nichts mehr wert, wenn du es in Compute-Dollar siehst. War das ja verständlich oder bin ich falsch abgebogen?
Du bist überhaupt nicht falsch abgebogen. Ich denke nur halt immer daran, wenn ich solche Zahlen höre, und wir haben ja eben auch über OpenAI gesprochen, und ich bin ja so, das weißt du, großer Fan europäischer Souveränitäten, und ich stelle gerade fest, dass wir wirklich nicht mal den Hauch einer Antwort auf diese ganze Entwicklung haben. Es ist völlig klar, dass wir aus Europa oder aus einer deutschen Sicht gar nicht so investieren können. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, müssten wir uns dem nicht ein Stück weit annähern? Wir haben keine Antwort auf diese Entwicklung. Also ich höre die Zahlen, die für mich eh absurd sind, und denke mir immer, was tun wir in Deutschland, was tun wir in Europa? Und das war so der Gedanke, den ich gerade hatte, gar nicht so sehr, wie krass das ist, sondern ganz generell, was macht das eigentlich mit uns im Sinne von, wie stehen wir in Europa bei diesen ganzen Entwicklungen?
Aber unser Bundesdigitalminister Carsten Wildberger hat doch vor irgendwie 3 Wochen die wegweisende Partnerschaft mit Kanada geschlossen, indem er Aleph Alpha verhökert hat an Cohere. Jetzt geht's ab.
Ja,
das ist die europäische Souveränität, ich sag's dir.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das der richtige Weg ist.
Ironie-Modus off.
Ja, genau. Lass uns AI in Finance ist unser Podcast, und manchmal wirft man uns ja vor, wir hätten gar nicht so viele AI in Finance Themen. Das möchten wir heute ändern. Es gibt nämlich eine, wie ich finde, bemerkenswerte Entwicklung, und wir bleiben bei OpenAI. OpenAI hat vorgestern, also wirklich vor sehr wenigen Tagen, etwas gelauncht, was mehr als bemerkenswert ist. Bis hierhin war es immer so, dass wir gedacht haben oder auch gesagt haben, naja, es ist sehr naheliegend, dass OpenAI irgendwann was mit Finance machen wird, weil Finance hat Alltagsrelevanz. Und wenn wir über Finance sprechen, dann gibt es ja immer 2 Dimensionen. Wir haben einmal das Thema Zahlungsverkehr. Da ist schon einiges passiert im Bereich Agentic Commerce, aber es gibt halt die 2. Dimension, und die hat was mit Banking zu tun, da wo wir eigentlich herkommen. Und da war es immer so, dass wir das durchaus immer vermutet haben, und es gab auch immer wieder so kleine Zukäufe, irgendwelchen Startups, die in dem Bereich unterwegs waren. Aber jetzt ist OpenAI sehr offensiv in das Thema reingegangen, wenn auch gleich USA. Und zwar können Nutzerinnen und Nutzer, die das Pro-Modell haben, auch hier nochmal zum Verständnis, das Plus-Modell ist das kleine Modell, was sich jeder leisten kann für 20 Euro oder 20 Dollar im Monat, Entschuldigung. Das Pro-Modell fängt, glaube ich, bei 100 an, ist also deutlich teurer. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Pro-Nutzern und Pro-Nutzerinnen in den USA jetzt die Möglichkeit geschaffen wird, ihr Bankkonto zu verbinden. OpenAI setzt dort auf Plaid. Plaid ist, ich darf das nicht sagen, weil es nicht ganz richtig ist, es ist kein Open Banking Anbieter, weil die USA kein Open Banking im klassischen Sinne hat. Aber was Plaid hat, sie haben 15.000 sind es, glaube ich, Banken in den USA angeschlossen und ich kann jetzt als ChatGPT-Nutzer in den USA mit dem entsprechenden Abo mein Bankkonto verknüpfen und habe dann in ChatGPT ein Finanzcockpit, das, wovon wir schon mehr als einmal drüber gesprochen haben. ChatGPT tut genau das, was man sich vorstellen kann, nämlich Analyse auf den Bankdaten. Ich kann also mit über Plaid, über die Plaid-Schnittstelle letztendlich und ChatGPT auf den Bankdaten operieren. ChatGPT selbst oder OpenAI betont, dass es keine Finanzberatung ersetzt. Das müssen sie, das ist auch klar, dass sie das nicht tun. Und was auch nicht geht, es können keine Transaktionen ausgelöst werden. Also ich kann in Klammern noch, das ist vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, ich kann noch keine Transaktion auslösen, also ich kann noch kein Geld senden. Aber was ich tun kann, ist genau das, nämlich auf den Finanzdaten operieren. Und in Banken in den USA werden jetzt das Problem haben, das wir schon so oft gesprochen haben, dass sich nämlich der Zugang zur Kundenschnittstelle massiv verändern kann. Ich sage gar nicht, dass es sich verändern wird, das ist so ein bisschen meine Meinung. Es kann auch ganz anders kommen, aber zumindest die Option ist jetzt da, dass Nutzerinnen und Nutzer eben nicht mehr in die Banking-App oder in das Banking-Frontend ihrer Bank wechseln müssen, um sich anzuschauen, wie ist mein Kontostand, wo geht mein Geld hin, Auswertung zu fahren. All das macht jetzt ChatGPT nicht über irgendeinen Skill, den man sich irgendwie über lädt, sondern halt tatsächlich als Connector. Ich muss es nur aktivieren, ganz offiziell in der Zusammenarbeit mit Plaid. Und das finde ich bemerkenswert. Und wenn ich jetzt, dann ist mein Redeschwall zu Ende, so ein bisschen auf Europa schaue, ich weiß nicht, Sascha, du wirst es wahrscheinlich wissen, dass wir sowas haben wie einen regulierten Zugang zu. Die EU wollte allen gut, ja, und jetzt haben wir PSD2/PSD3 mit Access to Account und ich weiß gar nicht, wie viel Fantasie es braucht, dass irgendwie so eine große Plattform sich überlegt, ach, da in Europa, da geht es ja noch leichter. Das ist ja sogar reguliert. Und wir geben jetzt den Nutzerinnen und Nutzern Zugriff auf ihren Bankkonten.
Plaid tut sich da, also es ist ein sehr innovatives Unternehmen in den USA, aber wie du richtig sagst, also es verdient eigentlich so diesen Stempel Open Banking nicht. Also das, was Plaid jetzt macht, das hat André mit Figo irgendwie für 15 Jahren schon gemacht und mit Fintech Systems und Co. Damals irgendwie noch mit Screenscraping und Co. Aber hat auch funktioniert. Aber mit PSD2 und jetzt PSD3 beziehungsweise ja, ist das halt nicht mehr Open Banking, sondern wirklich Embedded Banking. Das ist alles maximal reguliert in Europa auch so möglich und halt nicht nur, wie du es gesagt hast, dass OpenAI dann auf Kontostände, Transaktionen, Anlagen und Verbindlichkeit greifen kann, sondern es sieht dann auch, also natürlich OpenAI selbst nicht, sondern immer der User, also sieht dann alle vollständigen Kontonummern, kann Überweisungen aber auch tätigen, also kann quasi transaktional handeln, weil sich dann deine Bank im Hintergrund ja quasi als Payment Initiation Service Provider, PISP, haben wir das früher bei PSD2 genannt, autorisieren kann. Das heißt, du kannst halt nicht nur irgendwie schicke grafische Auswertungen und Ausgabenübersichten auf deinem verbundenen Bankkonten sehen, sondern du kannst handeln, du kannst einen Auftrag machen, du kannst eine Überweisung machen, also all die wunderschönen Sachen. Und das ist natürlich total spannend, wenn du sowas hinkriegst. Und ich bin ja da voll bei dir, dass das Thema Kundenschnittstelle der Zukunft sich dadurch wirklich radikal verschieben kann. Also noch hat OpenAI und auch die Clouds der Welt natürlich noch nicht ansatzweise genügend Nutzer, um es zu tun. Aber wenn sich dieses Nutzerverhalten, und das sehen wir ja seit 3 Jahren, massiv verschiebt, weg von Einzelapplikationen und diesen Financial One-Stop-Shop hin zu, ich mache alles quasi aus meinem Chat heraus, dann ist das einfach eine sehr, sehr valide Option, dass Nutzer halt zukünftig einfach all ihre Bankaccounts, egal was sie haben, ne, Hausbankkonto, Girokonto, Ratenkredite etc., connecten über einen ganz einfachen Connector, der sehr, sehr nett auch über PSD2 mittlerweile ist, ja. Und dann halt einfach sagen, ich will mein Banking jetzt einfach von hier machen. Ist doch total okay. Und wenn dann noch ein kleines Sparkassenlogo daneben ist, dann ist das schön, aber ich mach's von hier.
Und ich würde da gerne 2, 3 Gedanken zu droppen, weil die Diskussion führen wir ja in der Tat jetzt auch schon so ein bisschen länger und die haben wir auch ehrlicherweise geführt auf einer anderen Ebene als das ganze Thema PSD2, also der regulierte Zugang zu Kontoinformationsdiensten, quasi EU-weit aufdiktiert wurde. Gegenstimmen sagen ja immer ganz gerne, naja, Banken genießen Vertrauen. Das stimmt, das ist zweifelsohne so. Banken haben, und das sagen auch alle Studien und Auswertungen, einen riesengroßen Trust-Faktor. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir sind ja einen Tick älter, noch groß geworden sind zu einer Zeit, wo es irgendwie spooky war, eine Kreditkartentransaktion im E-Commerce zu machen. Ich kann mich an meine erste Kreditkartentransaktion, es war damals ein Urlaub, den ich gebucht habe und bezahlt habe mit Kreditkarte, nächtelang schlecht geschlafen, weil ich nicht wusste, ist das Geld für immer weg, werde ich im Urlaub ankommen, ja, so die klassischen Fragen. Dann kam auf einmal eBay mit PayPal und auch da hat man sich am Anfang so gefragt, boah, ist das so geil mit einer E-Mail-Adresse und Konto dahinter, und siehe da, es war irgendwie total leicht bedienbar und Convenience schlägt dann irgendwie auch jedes Datenschutzbedenken. Und jetzt, wir haben ja auch eine Generation nach uns, also Gen Alpha, Gen Z, die nochmal ganz anders mit dem Thema Datenschutz umgehen, weil sie halt auch einfach völlig anders groß werden. Also die Angst, dass irgendwelche Daten im Internet liegen, persönliche Daten, also wenn ich meine Kinder frage, die gucken mich an und wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Welche Angst? Also weil alle machen das. Deswegen glaube ich, es ist richtig, im Konjunktiv zu sprechen. Wir wissen nicht, ob sich die Kundenschnittstelle, insbesondere beim Banking, auch in diese Chatbots krass verlagern wird. Das wissen wir auch nicht beim Thema Agentic Commerce. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Schutz oder diese Datenschutzbedenken nicht so groß sind, wie wir vermeintlich immer glauben. Zudem wir nun mal auch in Europa sowas haben wie tatsächlich Regulierung. Das heißt, wir wissen, und ich glaube auch, dass Menschen da draußen wissen, du kannst einfach nicht alles so tun, wie du es vielleicht tun möchtest als Unternehmen. Es gibt da so einen Rechtsrahmen. Und wenn man sich in diesem Rechtsrahmen bewegt, ist alles fein. Mhm. Und wenn du das im Hinterkopf hast, warum sollten also Menschen dann nicht Banking auch in ChatGPT und Co. nutzen?
Absolut. Ja. Ich glaube, die Zukunft wird es zeigen. Aber zumindest munitionieren sich die Plattformen dazu auf. Das war so ein bisschen auch meine These auf der OMR, dass es zum einen die großen Plattformen sind, vor denen Banken sowieso schon seit einer ganzen Weile Angst haben. Aber nun dazugekommen halt auch die großen Anbieter von Sprachmodellen, die einfach die Kundenstelle sowieso schon haben, die ganzen Konnektoren im Hintergrund bereit sind. Und ich sehe das wie du. Also in anderen Märkten ist das noch ein bisschen knifflig. Deutschland hat einfach vorgelegt über HBCI, FinTS und Co. und ist halt einfach wirklich sehr, sehr gut vernetzt, was Bankenschnittstellen angeht. Und wenn das die großen Plattformen entdecken und regulatorisch sauber agieren, dann wird es sehr schnell schmutzig.
Wo du gerade sagst, OMR, ist eigentlich dein Talk, der ist abrufbar, ne? Ich glaube, der ist live.
Vielleicht noch nicht. Die machen jetzt gerade jeden Tag irgendwie ein und ich weiß nicht, wonach sie es auswählen, aber es könnte noch eine Weile dauern. Er wird aber abrufbar, das haben sie zumindest versprochen.
Packen wir den mal in die Shownotes. Bleiben wir bei den guten Nachrichten, zumindest aus einer Nutzersicht. Immer wieder gibt es Meldungen, dass irgendjemand vor 10 Jahren sich Bitcoin gekauft hat, sie in irgendeine Wallet gesteckt hat und ganz vergessen hat, wie das Passwort dieser Wallet ist, was blöde ist, weil vor 10 Jahren Bitcoins noch sehr viel günstiger waren und wer sich damals irgendwie für 300 Euro 10 Bitcoins gekauft hat und dann das Passwort vergessen hat, ist das blöd, weil die 10 Bitcoins, wenn man sich den Kurs anschaut, ein bisschen mehr wert sind. Und so gab es auch einen Nutzer, dem genau selbiges passierte. Es waren nicht 10 Bitcoins, sondern nur in Anführungsstrichen 5, was irgendwie auch einen Wert von knapp 400.000 Euro oder Dollar sind, je nach Tageskurs. Und er hat sein Passwort vergessen. Es gibt 1000 Möglichkeiten, irgendwie über Brute-Force-Attacken wieder so eine Wallet zu öffnen. Das hat alles nicht funktioniert. Was er dann getan hat, er hat dann Claude sein Problem geschildert und er hat Claude den kompletten Zugriff auf diesen alten PC beziehungsweise die alte Festplatte und Daten gegeben. Und Claude hat es auch nicht geschafft, das Passwort zu knacken. Aber was Claude geschafft hat, war eine alte Kopie dieser Wallet zu finden. Und bei dieser alten Kopie dieser Wallet war es so, dass das Passwort, was er vermeintlich dachte, das Richtige sei, was er für eine neue Version, er hatte irgendwie eine Kopie gemacht, nicht funktionierte, aber dann für die alte Wallet wiederum funktionierte. Und er dank Hilfe von Claude diese alte Wallet gefunden hat. Und auch da passte das Passwort und an seine 5 Bitcoins gekommen ist. Und schöne Anekdote, er hat dann gesagt, dass das erste Kind sollte er mal eins haben, nach dem Gründer von oder dem CEO von nicht OpenAI, von Anthropic benennen möchte.
Hast Oder er könnte sein Kind nach dem Passwort benennen. Hast du gesehen, was sein Passwort war?
Nee, habe ich nicht.
Ach, LOL, fuck the police. Oder auch sagst du, okay, du Trottel, du bist also, ne? Selbstverschuldet.
Ja, ist immerhin LOL.
Ja, stimmt. LOL 420, fuck the police. Na gut.
Ich glaube, er war damals politisch noch ein bisschen anders drauf. Ja, sehr
glaubst
schön.
Du?
Vielleicht.
Erzähl mal was zu M-Dash, das finde ich total spannend. Was ist denn das?
Das ist immer, du erwischt mich immer auf den falschen Fuß. Ich versuch's aber. Wir haben ja, ich glaube, in der vorletzten Folge über Mythos gesprochen. Das ominöse, bisher noch nicht veröffentlichte Large Language Modell von Anthropic, welches so mächtig ist und so gefährlich ist. In Klammern, vielleicht ist auch ein bisschen Marketing dahinter. Was aber so gefährlich und mächtig ist, dass man es eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit bringen darf. Auch da gab es ja ein Leak, was auch irgendwie ein bisschen spooky war. Wie gesagt, viele Leaks bei Anthropic gerade. Naja, nichtsdestotrotz, über Mythos haben wir ja gesprochen. Mythos ist ein sehr mächtiges LLM, ich glaube, das kann man sagen. Auch bei den Benchmarks ganz weit vorne mit dabei. Und mächtig heißt in dem Zusammenhang, dass Mythos in der Lage ist, Sicherheitslücken innerhalb kürzester Zeit aufzudecken. Sie haben sehr, sehr viele Sicherheitslücken aufgedeckt in Tools, die über 10, 15 Jahre bereits im breiten Einsatz sind, die mit Hilfe von Mythos, wie gesagt, auch Löcher haben fixen können, die man vorher gar nicht gesehen hat. Das ist die gute Nachricht. Nichtsdestotrotz schwingt immer so ein bisschen mit, was passiert eigentlich, wenn Mythos in die falschen Hände kommt. Anderes Thema. Und Microsoft hat jetzt mit dem M-Dash-Modell etwas geschafft, nämlich Mythos zu überholen oder zumindest gleichzuziehen. Ja. Zumindest also in manchen Bereichen zu überholen und in anderen Bereichen gleichzuziehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass viele fragen sich, hey, Microsoft hat doch eigentlich nicht so richtig eigene Modelle, das stimmt. Was sie aber haben oder was sie gebaut haben, ist letztendlich ein Agentennetzwerk. Das heißt, sie haben nicht nur ein Modell genommen, sondern sie haben eigentlich viele Modelle sehr intelligent miteinander verknüpft, Agenten. Und dieses Netzwerk oder dieses Agentensystem, was eigentlich gar nicht so dumm ist, wie ich finde, hat es geschafft, Mythos in manchen Bereichen zu überperformen, also besser zu sein. Und sie nutzen es, intern natürlich Sicherheitslücken in ihren eigenen Code zu fixen und zu finden und haben auch viele, also ich weiß nicht, ich glaube, es waren 10 kritische Exploits gefunden mit diesem Modell in Anführungsstrichen und ein weiterer Beweis dafür, wie gut Modelle oder auch Cluster sein können, um Sicherheitslücken zu finden, aber auch ein Beweis dafür, wie gut solche Modelle in falschen Händen vielleicht auch genutzt werden können, um krasse Exploits zu schreiben oder auch Angriffe beispielsweise auf Bankeninfrastruktur zu starten.
Nachdem es irgendwie vor, weiß nicht, 6 Wochen Mythos gab, gab es vor
6 Wochen, ja.
3 Wochen GPT 5.5, wo OpenAI sagt, wir haben quasi genau das Gleiche, nur natürlich besser. Und jetzt gibt's M-Dash von Microsoft. Und ich habe nicht erwartet, dass Microsoft da überhaupt noch mitspielt. Ich dachte, die sitzen halt irgendwie mit Popcorn und Bierchen irgendwie und schauen nur zu. Und die haben es genau andersrum gebaut. Also die haben es halt nicht als LLM gebaut, also Large Language Model, sondern wie du sagst, als so Agentensystem und insgesamt wohl 100 spezialisierte Agenten. Das heißt, ein KI-Agent sucht Schwachstellen, eine andere widerspricht und versucht die quasi zu challengen. Dann gibt es eine dritte, die prüft die ganze Zeit auf Exploits. Eine vierte bewertet im Hintergrund, damit die dritte immer weiter prüfen kann. Also quasi wirklich ein agentisches Sicherheitssystem gebaut. Ne? Und die Ergebnisse in diesem Artikel, den du da gefunden hast, die sind total krass, weil wie gesagt, es sind nur irgendwie, weiß nicht, 16 Schwachstellen, die da jetzt gefunden wurde. Also wirklich auch so Remote Code Execution Lücken, ne? Also richtig im Windows-Kernel drin. Das ist also die Art von Bugs, die normalerweise wirklich schwer zu finden ist und da seit Jahren, teilweise Jahrzehnten halt einfach drinsteckt. Aber was ich auch wieder spannend finde, dass auch Microsoft sagt, der eigentliche Vorteil liegt gar nicht im Modell selbst, sondern tatsächlich in dieser Orchestrierung der einzelnen Agents drumherum. Und das Modell wird auch hier komplett austauschbar. Es ist wieder diese Orchestrierung der einzelnen Agenten und dass du denen das einfach selber zustraust. Also du brauchst nicht dieses eine Supermodell, sondern du brauchst ein Netzwerk von spezialisierten Agenten und diese Agenten auch tatsächlich durch die AI selbst bauen lassen, damit du nicht dieses menschliche Gehirn dahinter hast, wie gemacht werden, in welcher Reihenfolge, sondern dass das die AI selber herausfindet, so ein bisschen wie bei AlphaGo damals von DeepMind, weil die AI anders denkt quasi und dadurch die Exploits findet. Aber er ist schon spannend, ja, wie sie das machen. Das ist wirklich ein digitales Security-Team, was die da aufgestellt haben.
Ja, und jetzt kommt wieder ein Gedanke, den ich total faszinierend finde. Wir haben auch ganz oft über das Thema Agentic gesprochen. Und ehrlicherweise, wenn ich mein Verhalten anschaue, ich habe ja auch OpenClaw laufen. Wir haben, glaube ich, oder wir denken immer noch so in 1:1, so eine 1:1 Kommunikation. Was will ich damit sagen? OpenClaw, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der setzt das irgendwann auf und dann läuft das irgendwann und dann hat man einen Agenten, der irgendwas für einen tut. Und ich glaube, das ist die völlig falsche Herangehensweise und das zeigt auch so ein bisschen das, was Microsoft dort gebaut hat, weil es kommt nicht mehr darauf, einen Agenten zu haben, sondern warum lässt du nicht 5 Agenten für dich arbeiten? Und auch in einem Business-Kontext, dieser eine Agent, das ist ja immer so, wie wir auch heute die ganzen Chatbots benutzen, die ja auch im Grunde sind sowas wie ein Agent. Ich sage, Claude, mach mir diese E-Mail hübsch. Ich sage, OpenAI, mach mir diese PowerPoint schön. Prinzipiell könnte ich sagen, wie ein CEO meiner eigenen Firma, die ich nicht habe, aber wie ein CEO zu agieren und sagen, pass mal auf, das ist mein Task. Du kümmerst dich jetzt um den Text, du kümmerst dich um die richtige Ausformulierung und du kümmerst dich um die Präsentation und du kümmerst dich darum, dass meine Kollegen und Kolleginnen informiert werden. Das heißt, Agenten nicht mehr nur als eins zu sehen, sondern eben wie Microsoft es jetzt in ganz anderen Level, ganz anderem Stil aber auch gezeigt hat. Es kommt nicht darauf ein, dass ein LLM irgendwas tut, aber dieses Orchestrieren, das ist der Schlüssel, glaube ich. Und das hat auch ganz viel Auswirkung, wenn wir neue Produkte bauen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, noch ist das sehr schwer, weil noch lassen sich diese Agenten nicht so richtig einfangen. Also ich weiß nicht, ob du den kennst, den Felix Schlenter von AI First. Bei dem war ich letztes Jahr zu Gast im Podcast. Der ist ein unfassbares Brain und baut wirklich ganz, ganz tolle AI-Agenten. Und was der gemacht hat, der hat sich für seine Firma ein riesiges Netzwerk an Agenten gebaut und oben drüber so eine Donna, ich weiß nicht, Donna von Harvey Specter von Suits, quasi dort zunächst die Assistenz und dann COO der Company, also wirklich perfekte Orchestriermaschine. Und das hat aber nicht so richtig funktioniert und darüber spricht er in seinem letzten Podcast drüber, wie schwierig es immer noch ist, AI-Agenten im Zaum zu halten und quasi sequenziell aufeinander abzustimmen, weil die machen halt auch einfach Unsinn irgendwann, wenn die frei laufen gelassen werden und können sich noch nicht selber steuern, ne? Also noch muss er das alles machen quasi, so ein bisschen wie nervige junge Mitarbeiter, die sich ganz viele andere Aufgaben suchen, die aber überhaupt nichts bringen. Aber er argumentiert halt auch, sobald du eine Architektur aufgebaut hast mit klaren Regeln und quasi auch Gesetzen für deine Agenten, funktioniert es reibungslos und ab dann sind auch keine Grenzen gesetzt und dann hast du kein Unternehmen mehr mit 5 Agenten, sondern einfach mit 5 Millionen, die sich auch gegenseitig wieder neu erfinden, teilweise auch wieder selbst einfach killen, ne? Weil du sie dann auch einfach nicht mehr brauchst, weil irgendein anderer Agent diese Aufgabe mit oder besser übernehmen kann. Also super spannend, was da gerade passiert.
Lass uns mal zu einem ganz anderen Thema, weil wir auch zeitlich jetzt gleich am Ende fast schon angekommen sind. Wie immer hätten wir, glaube ich, fast noch die doppelte Menge, aber es gibt 2 Dinge, die ich noch gerne bringen würde. Auf der einen Seite etwas, was ich ganz interessant finde, nämlich das Thema Geo. Und es geht nicht um Geologie oder um das Jugendmagazin Geo, hieß das, glaube ich, hatte ich mal. Lange ist es her. Sondern um das ganze Thema.
Farbe in den Zeitschriften.
Ah, ich höre dich gerade so schlecht. Blöd, dass du weg bist. Ich mache den Podcast alleine. Beim Thema Geo geht es letztendlich darum, ja nicht Suchmaschinen zu optimieren, sondern seine Webseite und Dienste so zu optimieren, dass sie von den KI-Crawlern oder von KI-Agenten, bleiben wir bei Agenten, der großen Plattform gefunden werden. Und im Grunde, wenn ich ChatGPT frage, was ist das beste Girokonto, dass dann dass die Antwort ist, das Girokonto der Sparkasse. Du wirst ja sagen, stimmt nicht, Girokonto der DKB. Aber letztendlich geht es darum, die Modelle so zu trainieren oder denen die Informationen so zugänglich zu machen, dass die Sprachmodelle beziehungsweise die großen Plattformen die Informationen am besten halt immer zum eigenen Vorteil herausgeben. Im Grunde das, was SEO macht, irgendwie, dass wir ein Ranking bekommen auf den ersten 10 Seiten bei Google, geht es beim Thema Geo um das Gleiche. Und da gibt es einen interessanten Artikel von Google selbst, also nicht von irgendjemand, der das irgendwie analysiert hat, sondern von Google selbst, die gesagt haben, spart es euch. Also Geo ist Quatsch, weil im Grunde müsst ihr nichts anderes tun, wie das, was ihr vorher schon getan habt, nämlich eure Webseiten SEO zu optimieren, also so zu optimieren, dass sie gut lesbar sind, dass ihr eure Headlines vernünftig formuliert, eure Überschriften, die Texte. Und auch da muss man dazu sagen, SEO-Optimierung ist nichts anderes, dass man seinen Seitenbesucher die Webseite so darstellt, dass alle Informationen möglichst schnell gefasst werden können. Und sie sagen ganz klar, dieses ganze Thema, und da gibt es ja verschiedene, in Anführungsstrichen, Hacks. Es gibt so eine Textdatei, die man auf den Server legen muss, diese LLSM, heißt sie, glaube ich, .txt, wo so ein bisschen nochmal so strukturiert drinne steht, worum es in der Webseite geht. Oder auch, dass man die Texte nochmal ganz besonders aufdröselt, in einzelne Pakete packt, damit diese KI-Crawler die Webseite am besten oder angeblich besser indizieren können. Und Google selbst sagt, alles Quatsch, seht zu, dass ihr guten Content bereitstellt. Und das ist nochmal ganz wichtig. Und das ist ein Unterschied, der gemacht wird, dass nämlich Google oder die KI-Crawler sehr dabei schauen, ob der Content, der dort ist, nutzenstiftend ist oder ob er KI-Slop ist, AI-Slop ist, also KI-generierter Bullshit-Content. Und da wird eher nach unterschieden. Das heißt, diese ganzen Geo-Optimierungen, letzter Satz, ich habe es jetzt dreimal gesagt, bringen laut Google gar nicht so viel, sondern man soll einfach die Webseite, SEO optimieren. Machst du gerade hier Webseite-Optimierung nebenher?
Ich lese Nachrichten, während du im Redeschwall bist. Nee, aber also das ist total spannend, weil genau das Gegenteil wurde ja letzte Woche auf der OMR-Hauptbühne diskutiert zwischen...
Das stimmt, es gibt war wirklich das Gegenteil.
Ja. Oder? Also weil es gibt diese, und das könnt ihr euch anschauen, auch wenn ihr nicht bei der OMR dabei wart, weil das war natürlich eine der ersten Sessions, die auf YouTube live ging. Das ist diese berühmte State of the German Internet. Philipp Bestermeier, der macht sie mittlerweile nur noch als Anmoderation. Der schlaue Kopf dahinter ist dieser Roland Eisenbrand. Das ist dieser Head of Content. Und der argumentiert ja, wenn ich mich richtig daran erinnere, wie gesagt schon 2 Wochen her, dass Geo the next thing ist und du eigentlich SEO komplett vergessen solltest, und hat dann so 3-4 Principles aufgestellt, also dieses Listing und all diese Sachen, ich habe es nicht richtig verstanden. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und widerspricht ja schon dem sehr klar, was du gerade gesagt hast, und wiederum interessant, weil du zitierst ja eine Google-Quelle.
Ja, also ich wäre schön, wenn ich so schlau wäre. Tatsächlich ist es im Google Blog selber ein Artikel von Google. Packen wir in die Shownotes, schaut es euch an, lest es euch durch. Spannend jedenfalls. Was ich aber auch sagen, und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger. Was ich ganz spannend finde in dem Berichtartikel. Was sie schon sagen, ist, dass insbesondere bei Diensten, also Webseiten, die nicht nur Inhalte, sondern wo wirklich interagiert wird, Online-Shops, King-Websites etc. pp., da sagen sie schon, gestaltet eure Webseite so, dass optimalerweise die Chatbots sauber und einfach mit dieser Webseite interagieren können. Also es geht da sehr stark in das Richtung Agentic Commerce, dass ein Bot in der Lage ist, beispielsweise Schuhe bei Zalando zu bestellen, weil halt die Schnittstellen sauber sind. Also das sagen sie schon, das ist schon eine Form der Optimierung, die man machen kann und auch sollte. Wenn es aber darum geht, alles, was mit Content zu tun hat, da scheint es nicht so dramatisch wichtig zu sein.
Okay, spannend.
Kekse. Ich habe noch eine Nachricht, die finde ich wahnsinnig komisch. Ich bin mir sicher, dass ihr das kennt, dass ihr schon mal eine E-Mail bekommen habt, wo irgendwie eine ganz schlaue Antwort auf eure Frage war. Und ganz unten bei der E-Mail steht drinne der klassische Satz von ChatGPT und Co. Passt das so? Soll ich die E-Mail noch anders für dich formulieren? Also kurzum, wo der Absender vergessen hat, den letzten Satz von ChatGPT rauszunehmen, der letztendlich nochmal eine Nachfrage war, ob noch irgendwas getan werden soll. Also dieses klassische Interaktionsthema. Und was ist passiert? Es gibt einen Kekshersteller, ich glaube, der kommt aus Kanada. Dieser Hersteller heißt No Name tatsächlich, oder die Marke heißt No Name. Und auf der Rückseite wird nicht nur beschrieben, warum der Keks so lecker ist, sondern ganz unten sieht man auf der Produktverpackung, passt das so für dich oder brauchst du noch weitere Anpassungen für den Text? Also wo man sehr, sehr deutlich sieht, dass der Designer oder die Designerin stumpf einfach den Text genommen hat. Und auf die Produktverpackung zu packen, was erstmal nicht schlimm ist, aber man hätte wenigstens den letzten Satz von ChatGPT wegnehmen sollen. Eine kleine witzige Anekdote. Ja.
Das ist echt schön. Boah, du hast so viel mehr noch. Ich wollte dieses Apple-Ding eigentlich noch diskutieren mit dir. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit?
Ja, klar, komm, hau raus.
Okay, letztes Ding, dann muss ich die Kinder wecken. Warte mal, was ist denn das? Achso, genau. Also OpenAI, also so habe ich es verstanden. Du kannst ja mal drauf hüpfen. OpenAI und Apple geraten aneinander. Und also mich überrascht das nicht, als ich es gelesen habe, dachte ich, naja, klar, ne? Also so richtig delivered hat Apple jetzt hier auch nicht. Weil OpenAI soll ja laut Bloomberg, das ist glaube ich ein Bloomberg-Artikel, inzwischen jetzt sogar rechtliche Schritte gegen Apple prüfen. Und das ist natürlich neu. Und warum wollen sie das machen? Weil diese große ChatGPT-Integration, über die wir hier schon öfters mal auch schwadroniert haben, auf dem iPhone wohl komplett hinter den Erwartungen von OpenAI geblieben ist. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass ChatGPT ein Teil von Siri werden soll. Es soll ein Teil von den Kamerafunktionen werden und natürlich ein Teil von diesem groß gehypten Apple Intelligence, wovon noch nicht so wahnsinnig viel da ist, zumindest nicht auf meinem Telefon. Damals dachten alle, boah, das wird der Durchbruch für OpenAI. Das ist gigantisch, ne? Es gibt irgendwie, ich weiß nicht, 1,5 Milliarden iPhone-Nutzer, perfekte Distribution. Es gibt massive Abo-Zahlen ohne Ende, die dann irgendwie OpenAI halt leveragen kann. So. Aber offenbar ist genau das nicht passiert, ne? OpenAI soll wohl jetzt sehr, sehr frustriert sein, weil diese Integration tief ins System versteckt wurde irgendwo und kein Mensch mehr erkennen kann, dass da überhaupt OpenAI drin steckt. Es ist, also muss man ja auch sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht sichtbar. Das ist nicht auffindbar. Und ich glaube, OpenAI hat sich da eine andere Erwartungshaltung zusammengestrickt. Und dann dachte ich gleich wieder, naja gut, aber also Apple ist ein bisschen strategisch oder anders, taktisch gerade irgendwie echt komisch drauf. Strategisch sind die aber Profis, ne? Und ich finde, genau hier sieht man die eigentliche Macht von Apple, ne? Weil sie kontrollieren die Plattform. Und auch für OpenAI gilt, wenn du auf so eine Plattform willst, bist du hier der Gast. Ganz sicher bist du hier nicht der Partner, ne? Maximal der Junior-Partner. Und das ist ja ist kein neues Muster, ne? Ich habe darüber nachgedacht, Google Maps wurde irgendwann rausgedrängt aus Apple. Adobe wurde damals zerstört, ne?
YouTube.
Spotify hat YouTube, ne? Spotify hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre gekämpft. Mittlerweile sind sie so ein bisschen pari und jetzt ist es halt OpenAI, ne? Und Apple macht im Kern einfach immer dasselbe. Solange du die Plattform attraktiver machst, bist du willkommen und dein Logo wird benutzt und liegst irgendwie in den Armen, aber sobald du zu mächtig wird's quasi kompliziert. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, was hier gerade passiert. Ne? Die KI-Welt ist am Ende auch nur ein Kampf um Modelle. Ne? Es geht immer um Distribution. Wer kontrolliert den Zugang zum Nutzer, worüber wir hier schon mit Banken und grundsätzlich Plattformen gesprochen haben. Aber es ist genau das Gleiche. Ne? OpenAI hat zwar die Modelle, aber Apple hat die Geräte. Und hier ist genau das Spannungsfeld und die lassen dich einfach nicht rein.
Ja, und sie haben halt nicht nur die Geräte, sondern damit halt auch die Spielregeln. Und Apple, die Spielregeln bei Apple waren schon immer sehr klar. Apple hat, ich glaube, würde sagen, seit Jahrzehnten oder also seit wirklich vielen Jahren das Thema Privacy, dieses ganze Thema Datensparsamkeit, was ein bisschen, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch ein bisschen viel, gegensätzlich ist zu dem, was OpenAI macht. Das liegt in der Natur der Sache. Nichtsdestotrotz, das sind die Spielregeln. Und OpenAI konnte, glaube ich, nicht so delivern, wie Apple das gefordert hat oder beziehungsweise musste halt Abstriche machen. Und am Ende hat es dazu geführt, dass die Integration halt einfach nicht so geil war. Und wir wissen, zumindest sagen es die Leaks, ich glaube, es ist sogar offiziell, ich bin mir nicht ganz sicher, dass Apple und Google in dem Bereich stärker zusammenarbeiten. Und da muss man auch sagen, das ist eine Beziehung, die ist seit Anbeginn der Zeit immer mit Auf und Abs, aber die Suchmaschine war immer Google. Am Anfang gab es die YouTube-App. Also Apple hatte, glaube ich, weniger große Befindlichkeiten, mit Google zusammenzuarbeiten. Und die scheinen sich irgendwie doch irgendwie zu verstehen. Und OpenAI hat ja zwei Probleme. Sie haben nicht nur das Problem, dass sie auf dem iPhone irgendwie jetzt nicht so richtig mehr zum Tragen kommen. Also das wird wahrscheinlich abgestellt oder noch weiter nach hinten geschoben. Sondern sie haben halt auch bei Android-Devices nichts zu kamellen. Weil da ist halt das Google-Betriebssystem, da ist halt Gemini ganz weit vorne. Das heißt, OpenAI fehlt die Hardware. Und Apple kann das lösen. Apple kann sich jedes beliebige Modell dazu kaufen, Kooperationen eingehen. Apple hat Hardware, Google hat Hardware. Google hat nicht nur eigene Hardware, sondern durch das Betriebssystem auch Zugriff auf andere Hardware-Systeme. Und OpenAI hat da noch gar nichts. Ja, muss man auch sagen.
Das ist die,
und das Device lässt ja auch auf sich warten.
Nee, genau, was sie mit Johnny Ive versuchen. Ne? Also ich glaube, die Folge heute, um das jetzt auch mal abzubinden, zeigt, glaube ich, drei Dinge. Und das war ein schönes Beispiel nochmal. Ne? Also KI verschiebt, glaube ich, die Machtverhältnisse in Big Tech komplett neu. und gefühlt im Wochen-, vielleicht Monatstakt. Aber wenn ich so die letzten Episoden von uns hier rekapituliere, dann gibt's immer so irgendwie einen, der die Nasenspitze weiter vorne hat. Es geht um extrem viel Machtkonzentration, wirklich radikale Ellbogen halt irgendwie auch gegeneinander. Das zweite Thema, was wir heute diskutiert haben, ist Distribution, Distribution, Distribution. Also Distribution ist immer wichtiger als das Modell selbst. Wie kommst du zum Kunden? Wie kommst du da rein? Und ganz am Ende, ich glaube, die eigentliche Schlacht wird nicht um die beste KI, um das aktuelle LLM geführt, sondern darum, wer die Kundenschnittstelle hat, wer sie festigt und ich glaube, wer sie langfristig kontrolliert.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. An der Stelle bleibt mir nur noch übrig, allen Hörerinnen und Hörern, die bis hierhin dabei geblieben sind, 1 Stunde und 5, zu danken. Wir möchten uns entschuldigen für das ein oder andere holprige Formulierung. Es war wirklich 6 Uhr, als wir den Podcast angefangen haben aufzunehmen. Da ist selbst für uns beide noch nicht so viel geredet worden, aber ich glaube, wir haben es bis hierhin ganz gut geschafft. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und wir freuen uns auf die nächste Folge. Dir, lieber Sascha, einen guten Start und euch allen da draußen in die Woche.
Ebenfalls. Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.